Herr Professor Otte, Sie beschäftigen sich ja mit vielen Themen, aber woher kommt Ihr starkes Interesse an Freiheit, Eigentum und persönlicher Unabhängigkeit?
Das ist einfach wahrscheinlich die Art, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin konservativ aufgewachsen, erzogen worden, christlich konservativ, aber Menschen sollten ihren Weg wählen können. Es ist die Beziehung zwischen Freiheit und Bindung ist eine schwierige. Edmund Burke ist da mein Leitstern, also Reflections on the Revolution in France. Aber ich bin einfach ein Mensch, der schon immer im Kindergarten, in der Schule seinen Weg gegangen ist. Ich darf hier eine kleine Anekdote also zwischen Freiheit und Zwang loswerden. Bin in den Kindergarten geführt worden am ersten Tag. Das war damals noch sehr ordentlich. Wir saßen dann ordentlich und so weiter. Und Mutter hat mich abgeliefert. Ich habe das Haus zusammengeschrien und zusammengebrüllt und habe gesagt dann der Kindergärtnerin: Also gut, heute bleibe ich, aber eins sage ich dir, morgen komme ich nicht mehr. So, ich bin dann doch gekommen am nächsten Tag, aber meinen Kopf hatte ich schon immer. Und was Ähnliches mir passiert in der Schulzeit, als ich dann die erste Schulstunde hatte, bin ich nach Hause gekommen, habe gesagt: Mama, ich kann doch rechnen und schreiben, warum soll ich da morgen wieder hingehen? So, das sind so kleine Geschichten. Also ich war schon immer hatte meinen eigenen Kopf und habe Einschränkungen meiner Freiheit immer sehr überhaupt nicht gemocht, sehe aber natürlich als politischer Denker, dass Freiheit und Bindung in einem Wechselverhältnis stehen und dass man das austarieren muss.
Wenn Sie sagen, Sie haben das schon aus Ihrer frühen Kindheit ja im Kindergarten schon mitgebracht, miterlebt, sagen Sie, das ist aus Ihrem familiären Umfeld, aus dem Umfeld, wo Sie aufgewachsen sind, oder wie erklären Sie sich, dass das schon so früh bei Ihnen kam?
Ich glaube, Menschen sind einfach unterschiedlich. Ich bin in einer kleinen oder in einer Großfamilie aufgewachsen oder viele Generationen in einem kleinen Haus. Vater Ostflüchtling aus Schlesien. Und ich hatte eigentlich immer viel Menschen um mich, aber gleichzeitig sehr viel Freiheit. Also Menschen werden einfach unterschiedlich geboren. Wir haben alle einen individuellen Charakter und das war eben mein Charakter. Und ich habe ja auch da 2021 meine Jugenderinnerungen veröffentlicht, auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland, hat immerhin zwei Auflagen, 10.000 Stück verkauft, was für so ein Buch gar nicht so schlecht ist. Und ja, bis heute bin ich meinen Weg gegangen, auch gegen Widerstände. Es war nicht immer einfach. Es wurde auch diffamiert, das kennen wir ja. Aber man muss sich selber treu bleiben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Bürgerrechte schützen, dass wir Freiheitsrechte schützen. Ich bin nicht gegen den Staat. Ich bin sag das jetzt gleich hier, kein Libertärer, noch nicht mal ein Liberaler. Aber ich würde natürlich die Freiheitsrechte des Menschen, vehement verteidigen.
Wenn Sie sagen, Sie haben Repressionen und Anfeindungen erlebt, fing das erst mit Ihrer Kandidatur zum Bundespräsidenten an oder auch schon vorher?
Also die Repressionen, die Anfeindungen waren ganz abgestufte Geschichte, denn ich war ja im Mainstream wirklich ganz oben. Markus Krall sagt, einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Deutschlandfunk sagt, Liebling der Medien. Also 100, 200 Interviews bei den ganzen SWR-Sendern, ZDF, ARD, die großen Tageszeitungen. Also ich hatte täglich ein, zwei Interviews zum Teil. Und deswegen, jetzt war ich ja wirklich fest im Sattel im Mainstream. Also so ein Image zu drehen, dauert Jahre. Ich habe also Jahre von meinem Kapital gezehrt. Das erste Mal, wo es komisch wurde, war bei der Erstauflage von Rettet unser Bargeld. Das Buch kommt jetzt komplett neu heraus mit Kryptos, mit digitalem Euro. Also es ist eigentlich ein komplett neues Buch, ist dreimal so lang geworden. Deswegen sprechen wir ja auch. Und dieses Buch, wir haben dann eine Bargelddemo gemacht. Die hatte Thorsten Schulte organisiert vor der Frankfurter Hauptwache. Das war im Mai, genau vor 10 Jahren. Also auf den Tag ziemlich genau. Und Joachim Stabatti, die VWL-Legende, Original-Euro-Kläger, war dabei. Wir waren zu dritt. Ein paar hundert Teilnehmer bei der Demo, große Bühne. Und nachher wurde ich vom ZDF interviewt. Und irgendwas war komisch. Also der Typ war irgendwie komisch. Hatte aber ein ZDF-Mikro, alles gut. Und irgendwie dachte ich, da musst du dich ein bisschen zurückhalten. Ich habe mich sehr zurückgehalten mit Kommentaren. Und abends war klar, warum. Es war die Heute-Show. Die wollte unsere kleine Demo durch den Kakao ziehen. Da fing eigentlich mein Abstieg in Anführungszeichen an. Und es zeigt aber auch, wie die großen Machtkonzentrationen, die Lobbys, damals schon dieses Thema Bargeldverdrängung auf dem Schirm hatten und unsere kleine Demo als Störfaktor ansahen, was eigentlich unglaublich ist. Also anstatt dass man sich an den Missständen im Lande abarbeitet, hat man sich an unserer kleinen Demo abgearbeitet. Das war natürlich schon kurz nach dem Flüchtlingsherbst. Dann ging es weiter. Im August 17 hatte ich mich mit Meuthen getroffen, von dem ich keine gute Meinung habe, können wir auch noch drüber sprechen. Aber damals war er sehr überzeugend, sehr authentisch. Und dann habe ich gesagt, ich twitter damals, dass ich die AfD wähle als CDU-Mitglied. Und dann war natürlich Schluss. Also Anfang 17 war ich noch bei Lanz und Wild, trotz dieser Bargeld-Demo zum Thema Donald Trump, den ich ja seit 16 offiziell unterstütze, jetzt nicht mehr, da können wir auch noch drüber sprechen. Im August 17 habe ich gesagt, ich wähle diesmal Angela Merkel, kann ich nicht wählen, ich wähle AfD, rausgehauen auf Twitter, und das gab natürlich den ersten, einerseits Begeisterungssturm, andererseits den ersten Shitstorm. Die führenden AfD-Leute haben es natürlich retweetet, oder heute würde man sagen repostet. Das Ding kann man auch noch finden, wenn man sucht im Archiv. Hat damals natürlich, ist viral gegangen. Und dann kam die Zeit zu mir. Max Schieritz, ein lieber netter Mensch, der von VWL keine Ahnung hat, aber mit dem ich damals ganz gut konnte. Der hat auch mal geschrieben, Gold ist der Reichsbürger der Kapitalanlage. Dieser Spruch kommt auch von Max Schieritz. So, Max Schieritz hat mich hier in meiner Bibliothek besucht und hat dann wirklich eine ganze Seite in der Printausgabe der Zeit gemacht. Was macht der Otte da? Ist das Spaß oder meint er das ernst? Er will die Demokratie schützen. Das war dann im September 17, schätze ich. Aber der Artikel war jetzt nicht böse, sondern der hat wirklich um Fassung gerungen. Der wollte wissen, meint er das ernst, der Otte? Ja, ich meinte das ernst. Und als sie merkten, dass ich das ernst meinte, da wurde es natürlich, war es vorbei mit dem Mainstream. Da gab es erstmal Schweigen. Dann hatte ich 18 mein erstes Hambacher Fest gemacht. Da hat die NZZ noch geschrieben, wenn es einen Ort für die Gegenrede gibt, dann ist es Hambach. Also es kam noch in den Zeitungen, im Fernsehen schon nicht mehr. Ich war raus natürlich aus den Fernsehnachrichten. Es waren die Zeiten, wo ich am selben Abend Kommentare für Tagesthemen und für Heute-Journal aufgesprochen habe. Also das gab es ja alles. Da war ich natürlich längst raus, kam das erste Hambacher Fest. Auch damals ja ein Fest, 1832 für die Freiheit, für den Frieden. Also wenn man sucht, Otte Hambacher Fest, findet man noch viele Clips von dieser Sache. Markus Krall hat dort zweimal gesprochen. Ich habe da eine breite bürgerliche Koalition versammelt, wie auch 1832, große demokratische Tradition. Und dann war natürlich Ende. Und dann bin ich noch ins Kuratorium als CDU-Mitglied der Desiderius Erasmus Stiftung gegangen. So, das Kuratorium ist zwar nur ein wissenschaftlicher Beirat, da waren aber auch zwei, drei andere CDU-Mitglieder drin. Ja, das war dann. Und dann habe ich noch ganz früh, als die AfD, ich war ja noch CDU-Mitglied, als die AfD sich noch gar nicht so sicher war, wie sie mit Covid umgehen sollte. Es hat ja da auch ein paar Monate gedauert. Meuthen war sehr für die Maßnahmen und hat die eigenen damals Parteifreunde beschimpft. Habe ich dann noch auf drei Querdenken-Demos gesprochen. So, und damit war ich natürlich Verschwörungsmythologe für die Zeit und dies und jenes und überhaupt. Und dann kam ja relativ gegen Ende von Covid, kam ja dann die Bundespräsidentschaftskandidatur, und der hat dem Ganzen natürlich den Deckel aufgesetzt, was mich bei dieser Kandidatur, es kam dann natürlich nochmal intensivierte Diffamierung im Mainstream. Das hat gute und schlechte, sagen wir mal, Konsequenzen. Also zu der Zeit, wo ich sehr viel im Mainstream war, kam gelegentlich mal jemand, wenn ich irgendwo war, und begrüßte mich und sagte vielen Dank, oder kam ein Fan oder wie auch immer. Heute kennt man mich im Mainstream nicht mehr so sehr, aber ich werde noch genauso oft angesprochen. Das sind dann alles diejenigen, die aufgewacht sind. Also da hat sich nicht viel geändert. Aber bei mir war es ja ein anderes Erleben als bei Markus Krall oder Hans-Georg Maaßen zum Beispiel. Die kannte ja früher niemand. Die sind ja mit dem Widerstand aufgestiegen und ich bin mit dem Widerstand abgestiegen, wenn man das so sagen will, in der öffentlichen Meinung. Aber das ist mein Weg, mein freier Weg. Ich habe den so gewählt, der war nicht immer einfach und ich stehe dazu.
Warum ist denn Bargeld für Sie mehr als nur ein Zahlungsmittel?
Bargeld ist der Grad der Qualität eines Staates, des Rechtssystems und der Freiheit. Es ist ein direkter Indikator für all diese drei. Also nehmen wir, gibt natürlich viele Theorien, dass Papiergeld immer natürlich sich entwertet, da ist was dran. Aber nehmen wir mal die Bundesbank, die hat das über 50 Jahre recht gut gemacht. Wenn sie eine eindeutige Mission hat, wenn dort preußische Beamte sind, die ihre Mission ernst nehmen, dann hält das auch eine ganze Weile. Ewig nicht, aber nichts hält ewig. So, Bargeld zeigt, wie gut dieses Rechtssystem ist, ob die Notenbank auch die Inflation begrenzen kann, ob sie die Stabilität der Währung sichert. Das war ja die einzige Aufgabe der Bundesbank und das war auch gut so. Und es gab eben dort Beamte mit einem Bewusstsein, mit einer Kultur, mit einem Auftrag, den sie ernst genommen haben. So, also es zeigt erstmal, wie gut das Rechtssystem funktioniert, wie gut die Politik funktioniert. Es ist aber auch Gradmesser dafür, dass wir untereinander Geschäfte machen können, ohne dass ein Dritter draufschaut. Das können wir natürlich auch mit Gold machen, als Tauschgeschäft, soweit der Staat sich da nicht einmischt. Aber beim Gold ist dann schon die Frage, wie teile ich das, wie bestimme ich den Wert in dem Moment? Es schwankt hin und her. Deswegen ist Gold für mich auch Versicherung, Reservemittel. Wir haben ja auch einen Goldfonds, einen Silberfonds, die sich sehr großer Beliebtheit erfreuen, aber kostengünstig, möchte ich sagen, im Vergleich. Aber Gold ist jetzt nicht, also Gold ist Geld, aber es ist Notgeld. Es ist natürlich schwer teilbar. Bargeld ist teilbar. Also Geld hat ja in der klassischen Volkswirtschaftslehre drei Funktionen. Es ist Tauschmittel, das kann ich mit Gold auch machen. Es ist Recheneinheit, da wird es bei Gold schon schwer, da muss ich die Münzen stückeln und so weiter. Und es ist Wertaufbewahrungsmittel. Die Wertaufbewahrungsfunktion ist natürlich viel durchlöchert worden. Also Papiergeld geht eben nach unten, das ist so. Aber man kann das relativ lange relativ stabil halten, wenn man es ernst meint. Und es gibt für mich noch eine vierte Funktion. Geld ist geprägte Freiheit. Und das habe ich nicht bei keiner Art von Digitalgeld, auch nicht bei Kryptos. Theoretisch kann ich die Kryptos auch entziffern, vor allem wenn das Quantencomputing jetzt weiterläuft. Nur Bargeld, Gold auch, kann ich so weitergeben. Und es ist für mich absolutes Maß der Freiheit in einer bürgerlichen Gesellschaft, wie stark wir frei Geschäfte untereinander machen können. Also Redefreiheit ist und Gewerbefreiheit und Transaktionsfreiheit sind so fundamentale Freiheitsrechte und die werden natürlich massiv beschnitten und deswegen ist auch so wichtig, dass wir das Bargeld erhalten, retten. In den 10 Jahren, seitdem ich da meine erste Streitschrift geschrieben habe, ist natürlich viel Negatives passiert, unter anderem durch Covid. Aber ich hebe jeden Monat, manchmal alle 2 Wochen, eine größere Summe ab und bezahle damit. Natürlich bezahle ich auch mit Karte. Ich bin kein Purist. Das ist heutzutage fast nicht mehr machbar. So weit ist das schon gekommen. Wir müssen natürlich die Pflicht zur Bargeldannahme bei allen verankern. Es dürfte gar keine reinen Internetgeschäfte geben. Also ich brauche diese Offline-Funktion zumindest mal bei allem, was offline Präsenz hat, also Läden, Kaffeeshops und so weiter. Da müsste es Pflicht sein. So wie es die Schweizer jetzt gemacht haben in der Volksinitiative. Bargeld hat Verfassungsrang. In der Slowakei ist das so. Ich schreibe da auch im Buch drüber. Einige Städte in den USA machen das, Philadelphia zum Beispiel. Das wäre ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist ja bei einigen oder die meisten, die andere Zahlungsmittel nutzen, wahrscheinlich die Bequemlichkeit und dass sie nicht darüber nachdenken, der Hauptgrund, warum sie kein Bargeld nutzen und der Spruch, der typische, ich habe ja nichts zu verbergen. Was würden Sie denn so jemandem antworten?
Ja, fangen wir mal mit hinten. Ich habe ja nichts zu verbergen an. Das ist natürlich Quatsch. Wenn Sie Ihre ganzen digitalen Transaktionen im Netz haben, dann verbergen Sie nicht nur was, sondern dann sind Sie gläsern. Und dann kann der Anbieter, der Staat, wer auch immer, und ich mache da keinen Unterschied zwischen einem übergriffigen Staat und übergriffigen Digitalkonzernen, die können, also private Anbieter, große Konzerne können genauso übergriffig und schädlich sein wie der Staat. Das sind dann oligopolistische Strukturen, da tut sich nichts. Die können die sehen, wie sie ticken und machen ihnen dann zielgenau Angebote. Was heißt, dass sie quasi für sie denken und dass sie gar nicht mehr die Chance haben, neue Dinge zu kaufen und neue Dinge zu entdecken. Man haut ihnen das rein, was sie schon gekauft haben. Man kann ihnen theoretisch sogar individuelle Preise machen. Das heißt, man weiß, der kann etwas mehr bezahlen. Für den kostet dann der Kaffee etwas mehr als der andere. Also man kann sie rundum manipulieren. Man nimmt ihnen das Denken ab und man kann sie als Konsumenten so richtig über den Tisch ziehen und ausbeuten. Das ist mal das eine. Wenn sie politisch nichts zu verbergen haben, kann ja sein, aber das allein ist schon schlimm genug. Und das andere ist das Bequemlichkeitsargument. Das war vor 4, 5 Jahren noch nicht so. Und auch als ich die kleine Streitschrift Rettet unser Bargeld geschrieben hatte, wie gesagt, jetzt dreimal so lang geworden, alle neuen Entwicklungen drin, komplett überarbeitet. Als ich die Streitschrift geschrieben habe, war es in der Tat noch viel schwieriger, mit Karte zu bezahlen als bar. Das dauerte länger, das war ineffizienter und so weiter. Das ist natürlich, hat sich geändert im Zuge von Covid. Man hat jetzt diese hohen Freigrenzen bis 50 Euro, wo man dann einfach die Karte vorhält. Und damit ist tatsächlich schneller. Aber damit leiste ich ja der geistigen Verarmung der Kassiererinnen und Kassierer, Vorschub. Keiner kann mehr rechnen. Alles wird vom System gemacht. Wir Menschen werden immer dümmer. Das ist das eine. Und es hat Wirkung gezeigt. Also bei den kleinen Einzelhandelstransaktionen ist der Anteil in Deutschland, wir Deutschen sind bargeldaffin gewesen, von über 70% auf unter 50% gesunken. Und das ist ein Drittel. In diesen 5 Jahren ist es runtergegangen. Das ist schon massiv. Also dieser Krieg gegen das Bargeld läuft weiter. Das andere, was war, ist, dass man schon vor 10, 12 Jahren gesagt hat, Bargeld ist schmutzig, Viren. Viren sind ja ein gutes Mittel, um Menschen zu verängstigen. Das ist ein unsichtbarer Feind. Man ekelt sich davor. Das hat der kanadische Psychologe Jordan Peterson, den hier auch viele kennen werden, mal gesagt. Ekel ist viel schlimmer als Hass, weil man beim Hass den Gegner irgendwo respektiert und beim Ekel will man den nur weghaben. Also Herr Peterson sieht bei Hitler zum Beispiel Ekel und Angst vor Keimen und vor Unreinem, sieht er als eine tiefenpsychologische Wirkung. Und Ekel vor Viren ist sehr potent und das hat viele Menschen damals ergriffen. Und da gab es also vor 12, 13 Jahren schon Forschungsaufträge, wie schmutzig Bargeld sei und so weiter und so fort. Und mittlerweile kommt raus, selbst an Scheinen und Münzen es sind oft weniger Keime als an Karten. Das ist unglaublich, weil man da hat man breite Flächen, da packt man drauf, das nimmt man ständig in die Hand. Also das sind die ganzen Propagandamaßnahmen, mit denen man tatsächlich auch versucht, Bargeld zu verdrängen. Der Krieg gegen das Bargeld, ich schreibe darüber im Buch, ging los in Deutschland 2014 durch den ehemaligen IWF-Chefökonom Ken Rogoff, ein Schachgroßmeister, ein absolut kalter Typ, also kalt berechnend, super brillant natürlich, der im Münchner IFO-Institut einen Vortrag gehalten hat, wo er dann und da muss man sich überlegen, ein IWF-Chefökonom, also ein super smarter Typ, macht einen Vortrag, wo er an die Wand projiziert Slides mit Bündeln von Bargeld, Maschinenpistolen und Kokainpäckchen. Krudeste Propaganda von Regierungsseite. Und da sieht man, man will das Bargeld weghaben. Und da sind vor allem vier Interessengruppen, die sich extrem dafür begeistern und denen das wichtig ist. Das sind die Staaten. Klar, wenn wir kein Bargeld mehr haben, dann können wir da viel besser zwangsenteignet oder Zwangsabgaben, wie auch immer, kann mit unserem Geld umgegangen werden. Das sind natürlich die E-Pay-Anbieter. Ich bin sehr gegen E-Pay in der Form, wie es jetzt ist, weil die einen Prozent- oder Promillesatz von jeder Transaktion nehmen. Es ist im Prinzip eine private Steuer, die sie auf einen Vorgang erheben, der nur Fixkosten verursacht. Früher bei den Banken haben wir 50 Pfennig bezahlt und später 50 Cent. Wir konnten mal unser Überweisungsformular ausfüllen. So, jetzt erheben diese privaten E-Commerce-Konzerne Steuern quasi auf unsere Finanztransaktionen. Und das gefällt mir nicht, dass die da zu Unrecht so viel mitverdienen. Aber wir kommen ja auch kaum raus aus dieser Falle. So, also die sind dann natürlich E-Commerce. Je weniger Bargeld, desto mehr E-Commerce. Hat man Covid wunderbar gesehen. Amazon und Co. hatten eine Goldrallye. Und zum Schluss die Banken. Also wenn die Banken unser Kontoguthaben, ist ja kein Geld, das werden die Mitglieder der Atlas-Initiative wissen. Das sind Kredite, die wir der Bank geben. Das ist nicht unser Geld, sondern es ist ein Darlehen, das wir der Bank gegeben haben. Und wenn wir das nicht mehr abheben können, sondern das wird dann nur noch von Bank zu Bank verschoben, sind die Banken fein raus in einem überschuldeten System.
Bevor wir gleich nochmal auf Ihr neues Buch zu sprechen kommen, die Zeit, die Sie am Anfang besprochen haben, aus dem Mainstream hin zu alternativen Denkweisen, wie hätte sich das denn Ihrer Meinung nach anders entwickelt, wenn es damals kein Bargeld gegeben hätte und alles schon digital gewesen wäre?
Das ist eine spannende Frage, in der Tat. Ich meine, Heiko Maas mit seinem Netzwerkdurchsetzungsgesetz war 2017. Da wurden ja private Konzerne quasi verpflichtet, staatliche Aufgaben, also Spitzelaufgaben durchzuführen. Nehmen wir an, also ist kein Bargeld während Covid oder vorher. Zu welchem Zeitpunkt?
Na, Sie hatten ja schon vorher beschrieben, dass Sie da schon die Presse auf Sie aufmerksam wurde
Ach so,
und
bei mir
Ihr,
persönlich, ja.
ja, genau.
Also, ich bin ja quasi aus dem Mainstream entsorgt worden, erst durch Totschweigen, dann durch Diffamierung. Das hat denen gereicht. Ich glaube nicht, dass sie mich damals schon komplett vom System abgeschaltet hätten, aber es hätte ja auch passieren können. Nur ich war ja dann raus. Also, ich hatte noch mein Publikum im Widerstand und meine Fans oder diejenigen, die meine Sachen ganz gerne hören. Das ist ja so, dass unser Staat und die Internetkonzerne, dieser ganze Komplex, die sich da verbandelt haben, abgestuft reagieren. Wenn sie kleine Personen sind, dann passiert ihnen normalerweise nichts, es sei denn, sie erregen gerade das Missfallen eines Politikers und sagen was vom Schwachkopf oder so, dann kann das auch schon mal passieren. Aber normalerweise wird man sie da relativ in Ruhe lassen. Und je wichtiger sie im System werden, desto mehr macht man. Aber wenn man sie erstmal ausschaltet, medial, dann hat man erstmal sein Ziel erreicht. Also das System arbeitet ja mit fein abgestuften Maßnahmen. Das klappt nicht immer. Also von daher glaube ich nicht, dass damals schon bei mir komplett der Stecker gezogen worden wäre, wie bei Jacques Baud, dem Schweizer Oberst, der sich ja sehr kritisch zum westlichen Krieg oder zu der westlichen Einmischung in der Ukraine und zum Ukraine-Krieg geäußert hat, der komplett von der EU sanktioniert wurde, weil er da natürlich viel Gehör gefunden hat. Aber sowas kann immer passieren, sowas kann jederzeit passieren und ich spreche natürlich im Buch auch darüber, mache Vorschläge, wie man sich dagegen schützt.
Wenn das davon abhängt, wie frei sich jemand bewegen und äußern und leben kann, wie derjenige, der Bearbeiter, der Staat, die Regierung gerade eingestellt ist, also rein subjektiv, ist es dann nicht sowieso ein Konstruktionsfehler, dass das davon abhängt?
Natürlich, natürlich, aber das ist das uralte Problem der Politik. Wie tariere ich die Macht aus? Mein Problem mit dem Liberalismus ist, dass er Freiheit absolut oder im Libertarismus ist, dass er Freiheit absolut setzt und Freiheit ist nie absolut. Meine hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Wo fängt die Freiheit des anderen an? Welche gemeinschaftlichen Organisationen brauche ich auch? Ich werde mal ein Buch schreiben über das Gemeinwohl, also dass das Gemeinwohl kein Schimpfwort ist, sondern mein Vater hat dem Gemeinwohl gedient. Es gibt viele Menschen, die dem Gemeinwohl dienen wollen. Das ist alles sehr, sehr schwer. Also es sind immer natürlich Zeiten. Es gibt Zeiten, wo Bürgerrechte, wo Freiheit relativ gut gewährleistet sind. Markus Krall, andere, ich auch, verweisen gerne aufs 19. Jahrhundert, wo vieles davon der Fall war. Da waren natürlich aber die Familienstrukturen noch sehr viel fester und zum Teil auch repressiver, auch die gesellschaftlichen Erwartungen, auch gesellschaftliche Ächtung, also Scheidung gab es ja nicht. Selbst als ich in der Schule war mit 35 Mitschülern, hatten wir ein Elternpaar, wo die Eltern geschieden waren. Das war das. Also das ist jetzt 45 Jahre her oder so. Da hat sich ja gesellschaftlich so viel getan, dass im Moment sogar die Gefahr besteht, dass wir in eine Art Tech-Diktatur kommen, wie Peter Thiel das machen möchte. Oder wir haben einen Präsidenten, wir haben eine politische Elite, eine politische Spitze und die Tech-Konzerne bedienen die Masse und manipulieren die Masse auch ganz gut. Wir haben da natürlich eine recht straffe Organisation. Dann könnte es auch sein, dass wir dieses Chaos, was wir jetzt haben, hinter uns lassen. Und es ist ja nicht so, dass die westlichen Politiker jetzt versuchen, sich von China abzugrenzen. Verbal ja, da sagen sie, es ist alles ganz schlimm da. Und tatsächlich nehmen sie aber China als Vorbild und führen hier auch den Überwachungsstaat ein. Das ist so ein zweigleisiges Spiel.
Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass Sie ein Buch veröffentlicht haben, Rettet unser Bargeld, und das ja eine Neuausgabe, Überarbeitung ist. Was hat sich denn seit der ersten Fassung oder ersten Ausgabe Ihres Buches so verändert, dass jetzt eine Überarbeitung nötig wurde?
Ja, es ist wie gesagt dreimal so lang geworden. Es ist eigentlich ein komplett neues Buch und es war damals ein Spiegel-Bestseller. Es läuft jetzt schon sehr gut bei Amazon. Wir hoffen natürlich, dass es wieder ein Spiegel-Bestseller wird. Ist ja auch ein wichtiges Thema und wir sind eben, wenn ich mal vorne anfangen darf, durch diesen Krieg gegen das Bargeld und auch gerade durch Covid. Ich habe also auch ein paar Absätze drin über Covid und wie Covid natürlich die Bargeldabschaffung weiter beschleunigt hat. Das Bargeldexperiment in Indien, das Schreckliche. Ich habe über Stefan Kohn was geschrieben, der das Angstpapier im Innenministerium aufgedeckt hat. Also wir sind in der Bargeldabschaffung extrem viel weiter. Eben habe ich das Beispiel genannt, dass im Einzelhandel eben von über 70 auf unter 50, also ein Drittel mal weniger. Und Bargeld insgesamt der gesamten Transaktionen macht sowieso weit unter 5% aus. Kryptos übrigens unter 1%. Also ich habe natürlich auch ein Kapitel zu Kryptos drin. Kryptos sind neu. Die Bargeldabschaffung ist weiter und der digitale Euro soll kommen. Und wenn der digitale Euro kommt, der Gesetzentwurf ist ja da, dann sind wir ziemlich im Endspiel um die totale digitale Kontrolle und das möchte ich natürlich nach Möglichkeit verhindern. Und deswegen schreibe ich das Buch und sehe, wie man mit diesem System umgeht, wie man sich intelligent wehrt. Und all diese Entwicklungen analysiere ich und da ist eine Menge drin, ja.
Welche Eigenschaften müsste denn eine digitale Währung haben, damit Sie sie nutzen würden?
Sie müsste nicht digital sein. Na, also wir hatten ja im Prinzip, wir hatten im Prinzip mit SWIFT und auch mit dem europäischen Clearing hatten wir ein super System, wo die Banken, es war dem amerikanischen sehr überlegen. Also was da mit Mastercard und den anderen Sachen gekommen ist, ist ein völlig neues System. Unser altes System zwischen den Banken mit Überweisungen, gegenseitiger Verifizierung hat sehr gut funktioniert. Also ich habe nichts gegen einen breit aufgestelltes, gut funktionierendes Bankensystem. Und das dürfte reichen. Und natürlich kann man auch hier und da sowas wie eine Kreditkarte benutzen. Rechnungen. Aber ich bin, was Bitcoin angeht, sehr, sehr skeptisch. Ich habe einmal ein Konto anlegen müssen bei einem Dienstleister, weil ich einem Menschen im Widerstand Bitcoins überweisen musste. Und der brauchte die. Alles legal, also ich habe da nichts Illegales gemacht, aber der kam halt mit seinen Bitcoins, war ein Geschenk, besser weiter. Das Problem bei Bitcoin, und ich tendiere da dazu, der Darstellung von Roger Ver, dem tollen frühen Bitcoin-Pionier zu folgen, ist, dass das Narrativ gedreht wurde von Peer-to-Peer-Bezahlung für alle, von Computer zu Computer, zu Reservewährung, weil auf dem zentralen Bitcoin-Netzwerk können ja nur 5, 7, 8 Transaktionen pro Sekunde laufen, weltweit. Mehr ist da nicht drin. Das heißt, ich muss eine sekundäre Infrastruktur und ein Ökosystem von Dienstleistern drumherum bauen. Die meisten dieser Dienstleister sind dann normale Finanzdienstleister und schwupps bin ich wieder drin im Finanzsystem. Und wer sagt, das wurde bewusst gedreht, er zählt da viele Fakten auf. Und wenn man die einzelnen Blockgröße von 1 Megabyte auf 8 oder auch weiter erhöhen würde, könnte zwar nicht mehr jeder alle Transaktionen verifizieren, wir hätten dann vielleicht noch ein paar hundert Miner, die sich gegenseitig verifizieren, aber das wäre genug fürs Verifizieren. Aber man könnte dann halt Mikropayments leisten von Computer zu Computer. Und das ist eben im Moment nicht möglich. Deswegen fällt Bitcoin für mich schon mal aus. Und die anderen Kryptos, wie sie jetzt sind, auch. Denn Kryptos sind auch keine Währungen. Kryptos sind keine Währungen. Sie sind instabil, sie gehen rauf und runter. Sie sind Waren. Gold ist auch eine Ware. Gold hat aber auch diesen Währungscharakter im Ernstfall. Natürlich kann ich Kryptos als Tauschmittel nehmen. Ich kann auch sie zur Diversifikation in mein Portfolio packen. Es sind keine Währungen. Ich darf das hier noch zum dritten Mal wiederholen.
Wer würde denn Ihrer Meinung nach in einer bargeldlosen Gesellschaft als erstes und am meisten darunter leiden?
Ja, Dissidenten. Dissidenten, aber alle würden leiden, weil sie natürlich noch gläserner würden, weil die Nanny-Angebote nicht nur vom Staat, sondern auch von den großen Konzernen. Man wäre dann komplett in diesen Konzernwelten drin, man könnte nicht mehr ausbrechen, man wäre in Machtstrukturen, die aus meiner Sicht gefährlicher sind als ein funktionierender bürgerlicher Staat. Also alle leiden sie in dem Sinne, dass sie ein beschränktes Menü an Waren bekommen, mit diesen Waren Angeboten bombardiert werden, dass unter Umständen individuelle Preise gemacht werden, der Einzelne also besser ausgenommen werden kann durch diese übermächtigen Konzerne und ihre Algorithmen. Aber natürlich wäre es sehr schwer für Dissidenten, das ist völlig klar.
Spielt denn Bargeld Ihrer Meinung nach auch eine Rolle beim Schutz von Eigentum und Vermögen?
Absolut, absolut. Es ist jetzt nicht etwas, was ich in hohen Mengen horten würde. Wir hatten im weiteren Familienumfeld einen Kriegsteilnehmer, der nachher eine einfache Stelle hatte. Und als der starb, fand man in der Wohnung sehr, sehr viel Bargeld. Das ist aber lange her, das ist Jahrzehnte her. Das ging damals noch. Aber heute wird Geld unter Umständen umgetauscht. Ich erinnere an die Schweiz, die dann irgendwann gesagt haben, vor etlichen Jahren, wir tauschen mal eben alle Frankennoten um. Können weiter bei der Nationalbank umgetauscht werden, aber die sind nicht mehr sonst zu verwenden. Also Bargeld im Hause oder irgendwo greifbar, wer es sich leisten kann, würde ich so 3 Monatsbedarfe empfehlen, nicht zu viel. Zum Vermögenssicherung ist dann tatsächlich, es werden Edelmetalle oder andere Dinge besser und Vermögensaufbau ist natürlich nochmal, ich komme ja von den Kapitalmärkten, ich bin Aktienexperte eigentlich. Zum Vermögensaufbau sind Aktien oder Immobilien, also Real Assets, die Rendite abwerfen, sind natürlich die Basis.
Was kann denn jeder Einzelne tun, um Bargeld im Alltag zu erhalten, außer über das Bezahlen mit Bargeld?
Ja, das ist mal das Erste und das Wichtigste. Man kann natürlich auch bevorzugt Läden frequentieren, die noch Bargeld annehmen. Also ich war vor einigen Jahren auf Spiekeroog, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, da stand keine Karten, nur Bargeld. Das habe ich an verschiedenen immer mal wieder gesehen. Es kann ja sein, dass der Gesetzgeber uns das unter Gleichberechtigungs- oder Equal Opportunity-Gesichtspunkten sogar verbietet, diesen Läden, die sagen, ihr müsst jetzt Karten annehmen. Solange das geht, diese Läden aussuchen, mit Bargeld bezahlen. Es gibt immer wieder Bargeldinitiativen. Ich weiß, dass die Schweiz hat es in der Verfassung mittlerweile, vor wenigen Monaten die Volksabstimmung, die Slowakei hat es in der Verfassung, in Bayern hat die Alternative für Deutschland einen Gesetzesantrag gestellt. Sie können natürlich mit ihren Abgeordneten sprechen, aber wir wissen alle, dass der Bundestag relativ machtlos ist und dass die Einflüsterungen von oben kommen. Nichtsdestotrotz, auch da ist es wichtig, aber mir geht es mehr darum, neben diesen Grunddingen, die Sie tun können, wie überlebe ich in dieser Welt, wie stelle ich mich auf, wie entziehe ich mich auch einen Teil der totalen Kontrolle, da mache ich Vorschläge. Es geht dann auch im letzten Teil. Schlage ich den Bogen sehr viel weiter. Ich sage, Sie brauchen finanzielle Resilienz, Sie brauchen physische Resilienz, körperliche Resilienz und auch spirituelle und geistige Resilienz, um in dieser Welt, die sich weiter Richtung Technodiktatur bewegt, und das Bargeld ist da auch nur eine Komponente, um in dieser Welt einen klaren Kopf zu bewahren. Und ein Teil sind natürlich Netzwerke. Und da hat die Atlas-Initiative natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Da weiß man, das sind Normaldenker, das sind Klardenker, man muss ja nicht einer Meinung sein, aber man denkt kritisch, man weiß im Zweifelsfalle, dass da jemand ist, den man mal anrufen kann, und von daher ist es eine tolle, tolle Sache.
Und auch die Atlas-Initiative hat gerade eine Bargeldinitiative zu laufen unter freiesgeld.de. Wer da mehr Infos haben möchte, findet es dann in der Videobeschreibung. Wie sieht es denn aus mit grundlegenden Alternativen zu den bisher gesprochenen Zahlungssystemen? Was halten Sie denn so von Regionalgeld, Schwundgeldsystem und solchen Geschichten?
Schwundgeld ist völliger Quatsch, das haben wir schon durch die Inflation. Und es trifft die Mittelschicht. Denn die Mittelschicht hat Kontoguthaben. Die Reichen haben Real Assets. Also da sind, ich meine, Gesell war ein interessanter Mann, aber das ist völlig, völlig hanebüchen, diese Idee, vor allem in der jetzigen Realität. Sagen wir so, Schwundgeld, Regionalgeld, also Geld, diese. Nein. Geld ist der allgemeingültige Rechenmaßstab für einen Rechtsraum. Also ich bin absoluter Vertreter staatlichen Geldes, das muss natürlich richtig gemacht sein, auf nationaler Ebene. Ich bin auch der Verfassung, der Überzeugung, der Auffassung, dass der Nationalstaat die Basis der Demokratie ist. Wenn wir in übernationale Organisationen und Größen gehen, dann wird es undemokratisch. Wenn wir in regionale Größen gehen, dann wird es sehr schnell ineffizient. Dann kommen wir zurück in feudale Zeiten. Also Deutschland nahm den Aufschwung, nachdem wir diese Fürstenherrschaft, gewisserweise hatten wir ja Regionalgeld bis 1871. Wir hatten regionale Zollbeamte, wir hatten all das. Also das sind Träume, das sind Träumereien. Ich kann natürlich regionale Initiativen machen, ich kann da Bürgerinitiativen starten, ich kann natürlich auch Gutscheine machen, das kann immer die nationale Währung ergänzen, aber es ist nicht der Ersatz.
Vielen Dank.
Klares
Was?
Plädoyer für staatliches nationales Geld. Richtig gemacht.
Was von außer Ihr Buch lesen und Bargeld zahlen, was wünschen Sie sich denn noch von den Zuschauern?
Gut, ich habe gesagt, sie vernetzte sich bei der Atlas-Initiative. Ich habe vielleicht einen abschließenden Rat oder eine Idee. Also wir sind in Zeiten zunehmender Technodiktatur. Wir sehen das immer wieder. Es gibt Zeiten, da wird es besser, da wird es wieder schlecht. Es ist ja auch so ein pulsierendes System. Das geht ja nicht gerade linear Richtung Technodiktatur, sondern es gibt auch Gegenbewegungen. Ich denke, beschäftigen Sie sich mit den einzelnen Themen, sei es Prepping, sei es auch körperliche Fitness, sei es Bargeld, beschäftigen Sie sich damit, gehen Sie tief rein, überlegen Sie für sich, was richtig ist, machen Sie das. Wenn ich zum Beispiel in der Stadtwohnung wohne, kann ich nicht groß preppen, aber ich kann vielleicht zu einem Bauern auf den Landurlaub fahren und kann mir Beziehungen zum Land aufbauen. Wer weiß, wofür es gut ist. Das habe ich auch in einem meiner Diskussionsforen schon mal gelesen, der Landurlaub ist teurer als auf Mallorca. Ja, das mag sein, aber da muss ich halt das Geld ausgeben, um hier meine Verbindung zu haben. Das ist dann ein Investment. Nach Mallorca komme ich im Zweifelsfalle nicht so leicht. Also beschäftigen Sie sich mit diesen Themen auch intensiv, aber dann haken Sie es ab und leben Sie. Wir sind in den Zeiten, in denen wir sind. Da darf man die Augen nicht verschließen. Aber das Leben geht weiter, auch unter repressiven Umständen. Leben Sie das Leben so gut, wie Sie es können.
Das waren hervorragende Abschlussworte. Dann herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Ihnen auch, der Atlas-Initiative, und bis zum nächsten Mal.